Hoffnungslos bin ich eigentlich nie, das muss ich sagen. Und du findest immer einen Weg nach vorn.
Mensch Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen.
Ja, herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt Margot Kissmann. Freut mich, denn wir haben heute eine harte Nuss zu knacken. Heute geht's ans Eingemachte, würde ich sagen, denn wir wollen sprechen über das Prinzip Hoffnung. Hoffnung als Lebensprinzip. Wie kommen wir hoffnungsfroh durch diese Welt? Und ich würde mal sagen, ich habe gesagt, es geht ans Eingemachte, denn Hoffnung ist zwar nicht gleich Glauben, aber doch sehr nah dran, oder?
Ich denke, Hoffnung ist Teil des Glaubens. Die Hoffnung, dass es Gott gibt, dass es Sinn gibt, dass ich meine Lebenszeit verantwortlich leben kann. Und es ist auch eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Auferstehungshoffnung ist Teil, denke ich, der christlichen Hoffnung.
Ich habe gelesen, Hoffnung ist ein süßes Leiden. Ist da was dran?
Ein süßes Leiden? Also damit kann ich ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Nee.
Vielleicht unter dem Eindruck der Corona-Krise, dass man irgendwie dass sich gerade auch schwer tut, vielleicht ein wenig zu hoffen, dass am Ende irgendwie alles gut geht. Aber ich glaube, eine zentrale Frage dieser Tage für viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen ist auch, wie hoffnungsvoll bleiben, wenn man das Gefühl hat, die Welt geht so ein Stückchen unter?
Also da würde ich immer gegenhalten, gegen Hoffnungslosigkeit, weil ich auch finde, wir müssen uns mal einordnen mit unserer Situation in die Generationen vor uns. Das ist für mich als Christin auch beispielsweise immer ganz wichtig zu sagen, was für Krisen gab es schon? Die ganze Bibel erzählt von Wüstenwanderung beispielsweise, 40 Jahre durch die Wüste wandern und trotzdem die Hoffnung haben auf das gelobte Land. Mir ist immer wichtig, dass die Bibel auch so Hoffnungsbilder malt. Ich weiß, dass Helmut Schmidt mal gesagt haben soll, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, ja. Aber ich bin überzeugt, der Mensch braucht solche Bilder, wie das Volk Israel in der Wüste hatte immer dieses Land, wo Milch und Honig fließen, als Hoffnungsvision. Als sie dann eines Tages da ankamen, war es dann gar nicht so schön wie erwartet, weil es Auseinandersetzungen gab und Krieg und Streit und anderes mehr. Aber dieses Hoffnungsbild hat ihnen Kraft gegeben und deshalb, finde ich, müssen wir auch sagen, wir haben doch jetzt auch Hoffnungsbilder. Es wird eine Zeit nach Corona geben. Vielleicht aber, und das ist ja auch eine Hoffnung, ein bisschen achtsamer als vorher, ein bisschen dankbarer als vorher und ein bisschen bewusster für das Glück, das es auch heißt, so frei leben zu können.
Mensch Margot, ich glaube, das ist gut, dass wir heute mal wieder hier sitzen und uns darüber unterhalten. Das werden wir tun in der kommenden halben Stunde über das Hoffen. Ich würde dich im Laufe dieser halben Stunde auch gerne mal fragen, wie es bei dir so mit dem Zweifeln ist oder ob du immer und stets hoffnungsfroh durchs Leben gehst. Kommen wir gleich zu. Aber fangen wir heute mal an mit unseren Zuhörern, Zuhörerinnen. Wir haben wieder viel Post bekommen, das freut uns sehr. Jederzeit übrigens gerne unter menschmargot@ndr.de können Sie uns schreiben oder eine Sprachnachricht über die NDR Niedersachsen App. Und Moment, wen haben wir da? Der Jens-Jürgen Bendt aus Leer, der hat uns auch eine Botschaft geschickt.
Hier ist Jens-Jürgen Bendt aus Ostfriesland. Bezüglich der Krise bin ich eigentlich sehr guter Hoffnung, weil wir in der Familie alle zusammen sind. Wir haben uns alle auch auf die Situation eingestellt und hoffen, dass wir vor allen Dingen demnächst etwas Normalität wiederbekommen.
Tja, was das betrifft, sieht es ja schon mal ganz gut aus. Niedersachsen hat da so einen 5-Stufen-Fahrplan vorgelegt. Also da geht die Hoffnung sogar schon fast in Erfüllung. Biggie Ehlers zum Beispiel hat uns auch geschrieben aus Hamburg, was lässt sie hoffen? Da sagt sie, meine Familie und dass ich einen systemrelevanten Job habe. Also das einfach mal, um so ein bisschen Eindruck zu haben, was unsere Hörerinnen und Hörer so denken und was die hoffen lässt. Wie ist es bei dir mit dem Hoffen? Hält das immer an oder muss man sich das immer wieder neu erarbeiten?
Vielleicht ist das auch so eine Grundlebenshaltung, hoffnungsvoller Mensch zu sein. Hoffnungslos bin ich eigentlich nie, das muss ich sagen. Und ich habe eine Freundin, die sagt, das sind auch Familienerzählungen, die uns da prägen. Ob wir eher das Glas halb leer sehen oder eher das Glas halb voll sehen. Und das ist bei mir, habe ich dann festgestellt, unsere Familienerzählung war, es geht immer nach vorne weiter. Also du findest immer einen Weg nach vorn. Und das ist auch meine Haltung eigentlich immer gewesen. Wenn es ein Problem gibt, musst du es angucken und dich fragen, wie kannst du mit dem Problem umgehen? Selbst wenn du es nicht lösen kannst, wie kannst du mit dem Problem nach vorne gehen?
Das heißt, bei dir ist der Groschen schon in der Wiege gefallen, wenn ich das mal so sagen darf. Ich dachte vielleicht, du hättest dir das erarbeitet mit dem Glauben und mit deinem Berufsgang so.
Also das denke ich nicht, dass sich Hoffnung erarbeiten lässt, aber im christlichen Glauben spielt sie natürlich eine große Rolle und ich soll ja jedes Mal einen Bibelvers mitbringen und ich habe heute den mitgebracht, den ich verwendet habe, auch bei meiner Bewerbungsrede zum Ratsvorsitz, oder das ist ja erstmal die Ratswahl der EKD. Und da habe ich einen Vers vom Apostel Paulus genommen, mit dem ich sonst ganz gerne streite, mit seinem Frauenbild und so. Aber der hat im Römerbrief geschrieben, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Aber das gefällt mir so gut, seid fröhlich in Hoffnung. Ich möchte das auch als Lebenshaltung sehen, dass du ein fröhlicher Mensch bist. Also kriegsgrämige Menschen finde ich manchmal sehr belastend.
Und war das auch dein zentraler Wurf bei der Bewerbung? Das habe ich aufgegriffen
in der Bewerbungsrede. Habe ich gesagt, das ist für mich immer so eine Haltung gewesen. Geduldig ist für mich immer eine Herausforderung. Ich bin eher ein ungeduldiger Mensch. Aber du sollst ja auch geduldig in Trübsal sein und beharrlich im Gebet, also in der Glaubenspraxis, aber fröhlich in Hoffnung. Das gefällt mir gut. Also der Philosoph Nietzsche soll ja mal gesagt haben, wenn die Christen ein bisschen erlöster aussehen würden, dann wird er vielleicht an den Erlöser glauben. Ja. Und das stört mich oft an Christen und auch an der Kirche, wenn so ein Gottesdienst anfängt und ich habe das Gefühl, alle sind jetzt ganz bedrückt.
Ja.
Ja. Also das sollten sie doch nicht sein. Wir glauben an den Auferstandenen und nicht an einen Toten. Also müssen wir schon, jetzt fange ich an zu predigen, ich weiß, aber das ist mir schon so wichtig, dass wir das auch ausstrahlen, auch fröhliche Gottesdienste feiern. Das habe ich, muss ich sagen, in anderen Ländern schon sehr anders erlebt als in Deutschland.
Und hat ja auch geklappt mit der Bewerbung.
Ach so, ja, es hat geklappt.
Und wo du gerade von Philosophen gesprochen hast, in der Vorbereitung bin ich jetzt gar nicht vorbeigekommen an dem Werk Das Prinzip Hoffnung. Das ist das Hauptwerk des deutschen Philosophen Ernst Bloch. Sagt dir was?
Ja, sagt mir was.
Weil?
Weil ich mal einen Artikel geschrieben habe über Heimat und das Buch endet damit, dass es einen Ort der Sehnsucht gibt, den wir uns alle wünschen. So ungefähr, den aber noch nie jemand wirklich gefunden hat. Und dann ist das Wort Heimat auf der Mitte der Seite. Das ist die letzte Seite dieses Prinzips Hoffnung.
Ich habe auch noch was aus dem Vorwort. Viele fühlen sich nur als verwirrt, steht da. Der Boden wankt, sie wissen nicht warum und von was. Kann man ja auch gerade übertragen auf die aktuelle Situation. Dieser Zustand ist Angst, wird bestimmter, so ist es Furcht. Und es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen, schreibt Ernst Bloch.
Das muss ich tatsächlich nochmal lesen.
Wieder die Frage an dich, wie kann man hoffen lernen?
Ich habe bei meinen Kindern immer versucht, wenn sie so in einer Situation waren, wo sie nicht genau weiter wussten oder verzagt waren, zu sagen, jetzt mach dir doch mal eine Liste. Was ist das ganz Schwierige und was ist das Positive, was du sehen kannst? Oder die andere Möglichkeit, was ist die schlimmstmögliche Variante, wie das ausgehen kann? Der Worst Case, ja. Die schlimmstmögliche. Guck dir die mal an. Und könntest du die in Anführungsstrichen bewältigen, überleben? Und wenn du dir das mal angeguckt hast, das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, was weiß ich, ich werde nicht versetzt. Das ist jetzt Kleinkram, ich weiß, aber.
Naja.
Und wenn du damit trotzdem weiterleben könntest, wenn du jetzt die 12. Klasse wiederholen musst oder was? Dann ist es doch gar nicht so schlimm, dann kommst du doch klar. Also vielleicht kann man so tatsächlich lernen.
Okay, Listen. Du bist ein Freund von Listen, hast du schon mal gesagt in einer der Folgen.
Ne? Tatsächlich, jetzt fange ich schon an, mich zu wiederholen.
Nein, Folge 4. Das meine ich gar nicht negativ. Das ist doch schön, dass Gedanken manchmal wieder hochkommen, aber das hast du schon mal gesagt, dass man so Listen macht mit Vor- und Nachteilen und dass man das verschriftelt.
Mir nimmt das auch manchmal die Angst, weil ich denke, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Mhm. Und ich meine, solche Situationen habe ich tatsächlich schon erlebt im Leben. Und dann zu sagen, okay, das schaffe ich.
Okay. Machen wir doch jetzt mal den Realitätscheck. Nehmen wir mal wirklich auch nochmal wieder Corona. Es ist einfach eins der Themen gerade oder das Thema. Wird wohl nicht, wenn man Experten glaubt, die letzte Infektionswelle sein. Eher im Gegenteil, der Klimawandel und die Vernichtung natürlicher Lebensräume werden solche Ereignisse möglicherweise häufiger und vielleicht sogar auch noch bedrohlicher auftreten lassen. Wie in diesem Fall trotzdem hoffen?
Ich denke, da müssen wir sagen, wir haben viel gelernt durch diese Corona-Krise. Ich bin überzeugt beispielsweise, es werden jetzt alle Pflegeheime, Arztpraxen und so weiter einen Vorrat an Schutzkleidung haben, an Schutzmasken. Die werden produziert sein, die werden jetzt vorrätig da sein, wie das ja mal in so einem Pandemieplan offensichtlich angedacht war. Wir werden auch privat vorbereitet sein. Wer von uns hat denn je auf der Homepage vom Ministerium geguckt, was du eigentlich als Vorratshaltung haben solltest? Also ich glaube, dass jeder Haushalt jetzt 10 Rollen Klopapier, sag ich mal, ich will jetzt nicht lustig drüber machen, vorrätig hat oder ein paar Dosensuppen. Ich denke, wir haben gelernt, dass Vorsicht eine gute Möglichkeit ist, besonnen mit so einer Krise umzugehen, Hände waschen, Atemschutzmaske tragen und anderes mehr. Wir können sagen, wenn nochmal so ein Virus kommt, wird auch selbst in China, davon bin ich überzeugt, viel schneller abgeriegelt werden, damit er eingegrenzt werden kann. Und da wird nicht verboten werden, darüber zu reden. Ich bin schon überzeugt, das macht mich hoffnungsvoll, dass wir aus dieser Krise, die so überraschend kam, ganz viel gelernt haben.
Mhm. Darf Hoffnung gebunden sein an Erwartungen? Also darf ich auch mal sagen, okay, ich habe jetzt gehofft, das hat nicht funktioniert, ist nicht eingetreten und dann kann man auch mal enttäuscht sein? Oder würdest du sagen, nee, trotzdem immer weiter hoffen?
Jetzt muss ich noch eine Geschichte dazu erzählen, die mich als Jugendliche beeindruckt hat. Als ich in der 12. Klasse war, kam Elisabeth Buber-Neumann zu uns und die hatte ein Buch geschrieben, erinnere ich mich jetzt noch dran, 50 Jahre später, muss man mal sagen, oder naja, nicht ganz 50, und hatte ein Buch geschrieben als Gefangene zwischen Hitler und Stalin. Und sie war als Kommunistin aus Nazi-Deutschland nach Russland gegangen, also die Sowjetunion, und wurde dann da aber auch verhaftet, in einen Gulag gepackt. Und dann hat sie gesagt, eines Tages kamen Züge, wir mussten alle einsteigen und wir haben gedacht, jetzt bringen sie uns in die Freiheit. Und als die Züge geöffnet wurden, waren wir in einem KZ. Und dann hat sie gesagt, und da sind vor allen Dingen eher die Männer zerbrochen an dieser Hoffnungslosigkeit. Während die Frauen, das hat mich wahnsinnig beeindruckt, einfach mehr Hoffnung hatten, durch die sie mehr Frauen überlebt hatten von dieser Gruppe, die sie waren. Das heißt, Hoffnung ist auch eine Überlebensstrategie. Das habe ich damals begriffen. Wenn du Hoffnung hast, du könntest hier rauskommen. Ich habe mich oft gefragt, woher haben die Menschen die Kraft genommen, so einem KZ überhaupt zu überleben, so eine Situation. Und das ist, denke ich, schon so, dass Hoffnung dir dann auch die Kraft gibt, selbst so eine grauenvolle Situation einfach zu überleben.
Dazu passt der Gedanke. Hoffnung ist irgendwie, Hoffnung führt dazu, dass der über Bord gegangene anfängt, mit den Armen zu strampeln, obwohl noch kein Land in Sicht ist.
Ja, also gutes Bild.
Ne? Weil du trotzdem daran glaubst, dass das was bringt. Du machst weiter.
Aber ich will jetzt auch nicht kleinreden, das muss ich sagen. Es gibt schon Menschen, die sehen für sich keine Hoffnung mehr. Wir müssen jetzt ja auch sagen, wenn wir über Corona und Hoffnung sprechen, es gibt also auch ja ganze Existenzen, die zerstört sind. Ich habe viel Verwandtschaft am Titisee. Die haben da Hotels und Verkaufsgeschäfte. Das geht schon seit Januar, geht es denen ökonomisch einfach schlecht, weil die Chinesen, muss man mal sagen, die Haupttourismusgruppe da im Schwarzwald waren und zweite Gruppe die Inder. Und die sind ja schon seit Januar ausgefallen und jetzt das ganze Ostergeschäft weg. Also es gibt schon Menschen, die ziemlich am Boden sind, aber da wird es einige geben, die werden sich hoffnungsvoll wieder aufrappeln und sagen, dann fange ich wieder von vorne an. Ja. Und andere, die sagen, ich kann nicht mehr und dann in eine Depression geraten. Das gibt es einfach auch.
Ich glaube insgesamt, der Verstand sehnt sich aktuell irgendwie zurück zur Normalität, irgendwie so, wie es vorher war, aber die wird es so nicht geben. Ich glaube, das ist auch den meisten klar. Nur, jetzt kommen wir auch wieder so ins Hoffnungsvolle, ohne naiv sein zu wollen, aber inmitten dieser Verzweiflung gibt uns ja das Ganze vielleicht doch die Chance, nochmal über die Weltuntergangsmaschine, so habe ich es neulich mal gehört, nachzudenken, die wir so für uns gebaut haben, ja, bisher in den letzten Jahren. Damit ist gemeint Raubbau an der Natur, Wachstum um jeden Preis, höher, schneller, weiter. Ja, könnten wir jetzt vielleicht eine bessere, neue Welt bauen? Ist das naiv? Oder ist da was dran?
Nein, ich finde das ja gerade nicht naiv. Ich finde auch Weltverbesserer nicht naiv, sondern wenn wir diese Bilder nicht haben, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass es besser werden kann, dann können wir doch gleich sagen, oh Leute, lasst es alles. Ja, was soll ich denn dann noch weiterleben, wenn ich nichts mehr verändern, nichts mehr verbessern kann an dieser Welt? Und deshalb finde ich auch, ist es sehr symptomatisch, dass die junge Generation kämpferischer ist als die Ältere, die dann schon manchmal ein bisschen resignieren. Das ist ja immer so, dass die Jungen dann antreten, das muss auch so sein, und sagen, wir müssen was verändern, das muss was kommen. Da finde ich auch die Kraft der Jugend da irgendwie ganz toll bei Fridays for Future. Und da müssen wir Älteren auch aufpassen, dass wir nicht sagen, ach Leute, haben wir auch alles schon versucht. Ich war in 80er Jahren auch schon auf Friedensdemos. Wir haben schon über die Schöpfung geredet. Da wart ihr noch gar nicht geboren. Das halte ich für Quatsch.
Ist übrigens interessant. Du sagst das als 61?
Noch 61.
Ja. So, und ich als 39-Jähriger muss sagen, dass ich das so sehe wie du, aber auch schon von der Jugend, also die nach mir sprechen. Ich bin so in der Mitte und bin auch schon so ein bisschen so im Komfort. Und also wir haben auch nicht genug gemacht so. Und jetzt kommt die Jugend. Deshalb, ich wollte das nur noch mal aus meiner Generation auch noch mal bestätigen, dass ich das auch so sehe wie du. Aber ich rede dann auch noch von den Jüngeren als ich. Die rütteln uns auf. Genau. Und die rütteln, finde ich, da gerade an dem ganzen Ding. Und das finde ich gut.
Finde ich auch gut. Ich meine, eure Generation ist ja, also ist ja Generation meiner Kinder, ist natürlich auch schon so ein bisschen etabliert und gesettelt. Ja, ja. Da ist alles schon so ein bisschen in seinem normalen Gang.
Und wir haben auch weniger in Frage gestellt. Wir haben irgendwie so, finde ich, auch eher das alles übernommen und sind in die Fußstapfen rein und wollten uns da auch irgendwie so beweisen und so, anstatt irgendwie zu sagen, wir wollen ein ganz anderes System. Das finde ich an der aktuellen Jugend nicht schlecht.
Ich finde das auch gut und sie sind bewundernswert informiert, finde ich. Manchmal, wenn ich dann so 18-Jährige oder 20-Jährige sehe, die sich da selbstbewusst in eine Talkshow setzen und gut informiert sind, da kannst du gar nichts anderes sagen. Die wissen, worüber sie reden. Ja, das ist kein Wirrzeug, sondern es ist wirklich gut sortiert. Habe ich auch, muss ich sagen, Respekt. Ich freue mich daran. Ich muss sagen, als ich jung war, war die Friedensfrage ganz entscheidend für uns. Wir haben die Friedensdemos gemacht und fanden das auch ganz toll. Oder Brockdorf und Atomkraft, nein danke, das war die Aufbruchbewegung meiner Generation. Und insofern knüpfen die ja durchaus an, also wie wollen wir leben? Mhm. Und für uns war Tschernobyl ein ganz klarer Markierungspunkt, dass gesagt wurde, das darf nicht sein. Und insofern muss jede Generation da auch wahrscheinlich neu anfangen, aber ich würde es durchaus in der Tradition sehen.
Apropos hoffen, halten wir uns mal an Fakten. Und ich finde, da kann es auch helfen, wenn man sich mal die Positiven raussucht. Hast du von Hans Rosling schon mal gehört?
Nein.
Muss man nicht, alles gut. Also schwedischer Statistiker, Wissenschaftler, hat ein Buch geschrieben, Factfulness, also auf Englisch Factfulness. Da geht es wirklich rein um Fakten. Der ist mittlerweile gestorben vor Corona, war lange Jahre Berater der Vereinten Nationen. Und seine Hauptthese, deshalb komme ich drauf, viel zu viele Menschen haben aktuell auch wieder ein völlig verzerrtes, meist zu düsteres Bild von der Welt. Und das wiederum liege am Instinkt der Negativität, so nennt er das. Und zwar die Tatsache, dass Menschen dazu tendieren, sich eher für negative Schlagzeilen und Geschichten zu interessieren als positive. Nehmen wir mal ein Beispiel. Du gehst am Zeitungsstand vorbei, vor deinem Kiosk, wo du gerne nochmal einen Kaffee kaufst. Und da gibt es auch diese Aufklapp-Zeitungsstände, wo die Schlagzeilen schon so prangen, ja, um dass du eine Zeitung kaufst. Nehmen wir mal ein Beispiel. Welche würdest du kaufen? Schlagzeile: Ebola-Ausbruch in Uganda, schon hunderte Tote? Oder riesiges Solarfeld in Uganda gebaut, 100.000 Menschen kriegen jetzt grünen Strom? Welche würdest du kaufen?
Ich würde natürlich das Solarfeld kaufen, ja. Ist ja klar.
Aber du musst jetzt anders antworten.
Ja, aber ich muss jetzt sagen, hier, ne? Ich muss einen Rückzieher machen. Ich habe das Buch tatsächlich geschenkt bekommen. Das liegt da sogar, ist ein knalloranger Umschlag, aber ich habe es noch nicht gelesen.
Ja.
Ich hatte nur kurz mal reingeguckt, da ging es auch um die Millenniumsziele, wenn ich mich nicht irre. Und die sind zwar nicht alle erreicht worden, also diese Idee, wir können die Armut halbieren, die Kindersterblichkeit halbieren, aber dass wir gar nicht mehr sehen, wie viel erreicht wurde, dass die Kindersterblichkeit tatsächlich gesenkt wurde. Also ich weiß sogar, die Frau, die es mir geschenkt hat, und entschuldige, falls du das hörst, ich habe es noch nicht gelesen.
Vielleicht ja jetzt, ich kann ja mal weitermachen. Also und das ist ja das Ding, dieser Instinkt der Negativität, dieses verzerrte Bild, es wirkt alles so düster. Die Medien haben ja auch diesen Instinkt ein wenig. Bad News are good news, du kennst diesen Spruch. Dazu muss ich jetzt aber selbst als Journalist auch unbedingt noch anfügen, dass das ja auch Aufgabe der Journalisten ist, Missstände anzuprangern und aufzudecken. Aber also es findet ja trotzdem statt. Menschen fühlen sich zu schlechteren Nachrichten eher hingezogen, greifen da eher zu. Die Medien greifen die häufiger auf. Aber dieser Hans Rosling sagt, die Welt wird nicht immer schlechter, sondern besser. Hat dazu viele Fakten. Du hast schon ein paar genannt gerade. Säuglingssterblichkeit sinkt, Lebenserwartung steigt, weniger Hunger auf der Welt, Analphabetismus sinkt, Impfrate steigt, Bildungsgrad steigt, weniger Armut. In den letzten 20 Jahren ist der Anteil an Menschen in extremer Armut mehr als halbiert. Ja, also das sind ja alles gute Nachrichten. Und er schließt so ein bisschen damit, ich fasse das jetzt mal zusammen knapp noch und kurz, dass dieser steigende Wohlstand und Fortschritt dazu führt, dass ja weniger Menschen, weniger Kinder zur Welt kommen. Ja, also guck uns in Europa an, wir werden schon weniger. Und er sagt, dass auch dann eben die Überbevölkerung sich bald einpendeln wird und wie es in Europa jetzt schon der Fall ist. Und dass der Mensch, jetzt komme ich zum Schlusspunkt, durch diesen zivilisatorischen Flaschenhals durchkommen wird, vor dem wir uns gerade befinden.
Das ist natürlich wirklich sehr hoffnungsvoll und finde ich natürlich toll, wenn das ein Wissenschaftler so sagt, was ich als Theologin versuche, als Theoriegebäude oder vom Glauben her zu definieren. Also solche Fakten sind sicher hilfreich, aber wie bringen wir die unter die Menschen, die immer nur das Negative sehen? Oder ja. Wie können wir diesen Instinkt da irgendwie auch umkehren?
Ich weiß es nicht. Es wurde versucht, das wollte ich nämlich sagen. Wäre doch mal was, eine Zeitung nur mit guten Nachrichten, oder?
Ja, obwohl, da muss ich jetzt sagen, ich fürchte, da würden viele sagen, das funktioniert nicht, weil ich will nicht so viel Geschichten erzählen, aber ich bin einmal nach Nordkorea geflogen tatsächlich. Da haben wir so einen Besuch gemacht. Ich glaube, das war 2009, genau. Da haben wir gesagt, jetzt 20 Jahre bei uns, Fall der Mauer. Und dann besuchen wir als Delegation der EKD einmal Nordkorea, einmal Südkorea auf einer Reise. Und auf dem Flug von Peking nach Pyongyang war da die Pyongyang Times. Und die war voller guter Nachrichten. Unser wunderbarer Herrscher Kim Jong-un hat Großartiges eröffnet. Die Ernte ist so gut wie nie und wir sind ganz vorne. Und da hast du gedacht, das ist alles gelogen. Ja, ich habe gedacht, ich habe das gelesen, habe gedacht, das ist alles gelogen. Ja, es waren nur positive Nachrichten dieses Terrorregimes. Also deshalb wäre ich auch vorsichtig, aber die richtige Mischung macht.
Ja, pass auf. Und das mit der Zeitung, mit den guten Nachrichten, das wurde auch hierzulande schon mal versucht. Ja, also nicht
hat
nur
keiner gekauft?
Ja, genau. Wollte keiner haben.
Interessant.
Ja, eben, das meine ich. Also deshalb reden wir ja gerade darüber. Ich hatte gerade die Fakten, viele sprechen dafür, dass auch alles gut wird oder besser wird. Und wir reden ja übers Hoffen hier. Gehen wir doch nochmal wieder eine Etage höher, so nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, zum spirituellen, religiösen Aspekt. Sag nochmal deinen Bibelvers, den du heute mitgebracht hast.
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal und beharrlich im Gebet.
Genau, so. Und würdest du, ich muss das nochmal fragen, weil ich mir das so vorstelle wie eben so ein Trainieren eines Muskels. Würdest du für dich sagen, dass du schon ein bisschen doch auch mit all deiner Lebenserfahrung und deiner beruflichen Expertise einen Zustand erreicht hast, der dir jetzt gerade hilft und von dem du auch nicht mehr runterfällst? Oder musst du dir jede Stufe wieder, immer wieder erarbeiten? Fröhlich, hoffnungsfroh, zu glauben.
Da denke ich, ist tatsächlich Alter hilfreich und Lebenserfahrung, weil ich natürlich in meinem Leben erlebt habe, dass auch in sehr schwierigen persönlichen Situationen es doch, was ich vorhin schon gesagt habe, so einen Weg nach vorne gab. Und beharrlich im Gebet gehört da ja dazu und geduldig in Trübsal. Also das heißt, es gibt Situationen im Leben, die sind schwierig. Das ist nicht zu ändern. Und ich bin auch überzeugt, im Rückblick auf mein Leben, in denen lebst du am intensivsten. Wenn es dir nicht so gut geht, lebst du sehr intensiv, weil du viele Emotionen durchmachst, viel für dich klärst in so einer Situation. Also haben wir ja schon mal gesagt, also die Situation, in denen du immer so vor dich hinplätschern lebst, da denkst du nachher, wo waren eigentlich die 10 Jahre? Aber wenn du was durchgestanden hast, geduldig warst in Trübsal und beharrlich im Gebet, gehört für mich auch dazu vom Glauben her. Weil ich habe da so eine Standleitung zu Gott, habe ich den Eindruck, im Gebet. Ich bin im Gespräch darüber und sehe ja auch, dass solche Situationen, schwierige Situationen es immer wieder gegeben hat für Menschen im Leben, aber dass sie in ihrem Glauben eigentlich gestärkt daraus hervorgehen.
Aber dann bist du wirklich ein sehr, sehr konstruktiver Mensch. Also gab es mal so richtige Zweifel? Also so, ja, Täler haben wir alle mal, ne? Aber so Zweifel.
Also, dass der Zweifel zum Glauben dazugehört, das finde ich, ist notwendig. Wenn jemand mir sagt, es gibt überhaupt keinen Zweifel, dann grenzt das für mich an Fundamentalismus. Dann musst du nämlich sagen, glaub das, das ist alles richtig so und du darfst gar nicht fragen. Und da ist mir Martin Luther wirklich wichtig gewesen, immer als evangelischer Christin auch, der gesagt hat, die Leute sollen selbst in der Bibel nachlesen, sie sollen sich selbst auseinandersetzen. Deshalb hat er die Bibel in die deutsche Sprache überhaupt übersetzt. Die Leute konnten es ja gar nicht lesen, ja, auf Latein. Manche Priester heißt es auch nicht so ganz genau. Und dann musst du dich auseinandersetzen und fragen, was steht da, wie kann ich damit umgehen? Ich bin mit so einem jungen Mann im Gespräch, finde ich ganz interessant. Ich habe mal eine Iranerin betreut, die hierher geflohen ist als Christin. Und die hat nun einen jungen Mann in Deutschland kennengelernt, der überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun hat, in Ostdeutschland aufgewachsen. Und der hat über sie jetzt angefangen, sich zu interessieren für den christlichen Glauben. Der schreibt mir dann manchmal Mails, kann man das jetzt glauben oder wie ist das jetzt in der Bibel? Der fängt an, sich total zu interessieren und die Auseinandersetzung mit ihm macht mir auch wieder klar, da ist natürlich viel zum Zweifeln. Kann man zweifeln, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Natürlich kann man daran zweifeln. Aber du kannst auch sagen, Glaube, Fides ist auch Vertrauen. Ich vertraue darauf, dass es Gott gibt. Und da musst du auch immer wieder, ich habe versucht, das mal zu erklären, wie mit diesem 3-Meter-Brett, dieser berühmten Geschichte. Du stehst da oben und traust dich nicht zu springen. Kenne ich von mir selbst auch noch, weiß ich, beim Fahrtenschwimmer hieß das damals. Du stehst dann da und wirst immer kälter und du traust dich nicht. Und irgendwann musst du dir den Mut geben und sagen, ich springe, ich komme da runter, irgendwie, Augen zu und durch. Und so sehe ich das mit dem Glauben auch. Da musst du halt springen und sagen, ich vertraue jetzt darauf.
Ich glaube, viele Menschen tun sich schwer mit dem Hoffen, weil die Gewissheit wollen. Sind die zu konkret in ihrer Erwartungshaltung?
Ja, Glaube ist kann eine Gewissheit sein, für mich ist es eine Gewissheit, aber es ist keine Beweiskraft. Mir hat einer auch mal ganz wütend gesagt, Sie können überhaupt nicht beweisen, dass es Gott gibt. Und da muss ich sagen, Sie können aber auch nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Ja? Nun lassen Sie mich doch, also ich kriege oft solche Mails, die mich beschimpfen und sagen, wie kann man so blöd sein, im wahrsten Sinne des Wortes, sowas zu glauben, so einen Humbug zu glauben. Und dann muss ich sagen, ich habe aber die Freiheit, es zu glauben. Ich lebe in einem Land der Glaubensfreiheit. Ich darf glauben, was ich glaube. Und in dieser Religionsfreiheit ist auch beinhaltet, dass andere anders glauben. Das ist eben kein Fundamentalismus, sondern du darfst anders glauben und deinen Weg zu Gott finden. Und du hast auch die Freiheit, nicht zu glauben. Das ist mir wichtig.
Ich habe noch ein Zitat.
Sehr schön.
Von Václav Havel heute. Dichter, Bürgerrechtler, ja, Präsident Tschechiens. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht.
Darüber würde ich gerne diskutieren. Ich weiß, wir haben nicht mehr viel Zeit. Einerseits finde ich es ein tolles Zitat, wenn du das Leben von Václav Havel siehst. Aber ob immer alles Leid Sinn macht, daran würde ich jetzt zweifeln.
Das heißt, stattdessen?
Ich kann sagen, dass ich überzeugt bin, dass Gott uns nicht Leid schickt. Das wäre für mich eine ganz grausame Gottesvorstellung. Aber dass Gott uns die Kraft gibt, mit Leid zu leben, selbst wenn das Leid keinen Sinn macht. Ich kann doch nicht sagen, dass jemand, der schwer leidet in seiner Krankheit und daran stirbt, dass das einen Sinn gemacht hat. Oder ein Kind, das missbraucht wird oder gequält wird, dass das irgendeinen Sinn macht. Das macht für mich keinen Sinn. Das ist grausam. Aber ich kann von Gott die Kraft erbitten, auch damit zu leben.
Und dann nochmal abschließend blicken wir nochmal von oben runter auf die Welt gerade, auf Deutschland, auf Corona.
Ich bin jetzt hoffnungsvoll, vor allen Dingen auch nach dem Zitat nochmal dieses Buches, dass ich ab sofort ganz nach oben auf meinen Stapel lege, dass wir die positiven Seiten eher sehen. Und ich denke, wir werden im Rückblick auch sagen können, wir haben aus dieser Corona-Krise gelernt und gehen hoffnungsvoller in die Zukunft.
Mensch, Margot, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Wenn Sie Anregungen haben, Ideen, schreiben Sie uns. Eine E-Mail reicht menschmargot@ndr.de oder sprechen Sie uns eine Sprachnachricht über die NDR Niedersachsen App auf Ihrem Smartphone. Müssen Sie unten auf Mitmachen klicken, kein Problem. Und sagen Sie es gerne anderen Menschen. Mein Name ist Arne Torben Vogts. Vielen Dank fürs Lauschen. Und Margot?
Bleiben Sie behütet.
Sehr gerne.
Mensch Margot. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilje-Stiftung.